Vielen Dank für diese herrliche Einstimmung. Ich hätte noch einige Zeit zuhören können. Aber die Botschaft ist klar. Er kommt. Wann, wissen wir nicht. Wir sollten bereit sein und die Zeit nutzen, auch in der Gemeinde unseren Dienst zu tun. Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, haben wir in unserer Gemeinde in Nürnberg eine Predigtreihe über die 28 Glaubensüberzeugungen. Ich möchte heute einen Punkt mit euch besprechen oder eine Überzeugung, die mir sehr am Herzen liegt. Und zwar geistliche Gaben. Ich hoffe, es werden 100% werden. Wir haben heute in der Sabbatschule gesprochen. Um zu wissen, was dieser Glaubenspunkt aussagt, möchte ich ihn gerne euch mal vorlesen. Geistliche Gaben und Dienste. Gott rüstet die Glieder seiner Gemeinde zu allen Zeiten mit geistlichen Gaben aus. Jedes Glied soll in den verliehenen Gaben im liebevollen Dienst zum Nutzen der Gemeinde und den Mitmenschen einsetzen. Diese Gaben, die der Geist nach seinen Ermessen zuteilt, befähigt die Gläubigen zu allen Zeiten, allen Diensten, die Gemeinde zur Erfüllung die von Gott gestellten Aufgaben braucht. Gemäß der Schrift gehörte dazu Glaube, Heilung, Weissagung, Verkündigung, Lehre, Verwaltung, Versöhnung, Barmherzigkeit, selbstlose Dienst und Nächstenliebe, damit anderen geholfen wird und sie ermutigt werden. Einige Glieder werden von Gott berufen, vom Heiligen Geist ausgerüstet und von der Gemeinde anerkannt für den Dienst als Seelsorger, Evangelist, Leiter oder Lehrer. Sie werden besonders gebraucht, die Glieder der Gemeinde für den Dienst auszubilden, die Gemeinde zur geistlichen Reife zu führen, sowie die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis Gottes zu fördern. Es folgen dann 7 Bibelstellen, die ich nicht lesen werde, sondern ich werde 2 davon herausnehmen. Wenn man dann zusammenfasst, es gibt also in der Bibel über 20 geistliche Gaben. Und es würde eigentlich den Rahmen sprengen, über diese 20 Gaben genau zu reden, beziehungsweise sie zu erläutern. Und darum hoffe ich, dass ihr auch als Gemeinde Neumarkt dieses Thema geistliche Gaben zumindest mittelfristig mal andenkt und euch darüber Gedanken macht, beziehungsweise erforscht, was Gott für Gaben in dieser Gemeinde noch brach liegen hat. Ich möchte es in 4 Sätzen zusammenfassen. Geistliche Gaben werden vom Heiligen Geist nach seinem Ermessen an wiedergeborene Christen verliehen, welche eine lebendige Beziehung zu Jesus haben. Geistliche Gaben befähigen Gläubige zum Dienst am Leibe Jesu und zur Erfüllung der von Gott gegebenen Aufgaben. Und das ist ein Punkt, der mir ganz wichtig ist. Gott beruft nicht Begabte. Er begabt Berufene. Jedes Kind Gottes bekommt mindestens eine geistliche Gabe. Mindestens. Jeder bekommt etwas, keiner hat alles. Soweit die Theorie. Anhand von 2 Thesen, die ich aufstellen möchte, und einem Gleichnis, was Jesus erzählt, möchte ich das in die Praxis mal umsetzen. Und die erste These, die ich aufstelle, lautet: Eine Ursache für mangelndes Wachstum, gefestigten Glauben und tragfähige Liebe in unseren Gemeinden besteht darin, dass geistliche Gaben nicht erkannt, nicht verstanden oder einfach ignoriert werden. Eine sehr gewagte Behauptung, die ich da treffe. Kann man diese Behauptung überhaupt rechtfertigen? Ich sage ja. Ich muss das natürlich auch beweisen. Wenn ich eine These aufstelle, muss ich sie auch beweisen können. Und zwar mit dem letzten Satz dieses Glaubenspunktes, den ich euch gerade vorgelesen habe. Ich habe ihn euch unterschlagen, den letzten Satz. Und der letzte Satz heißt, ich zitiere, wenn die Gemeindeglieder diese geistlichen Gaben als treue Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes einsetzten, bleibt die Gemeinde vor dem zerstörerischen Einfluss falscher Lehren bewahrt. Wird in der von Gott vorgesehener Weise wachsen und in Glauben und Liebe gefestigt werden. Zitat Ende. Wenn wir an diese 28 Glaubensüberzeugungen festhalten und jeder sagt, ja, so, das glaube ich, dann sind wir bei einem Punkt, wo wir sagen, worum geht's denn nicht vorwärts? Worum wachsen wir denn nicht? Worum nehmen wir nicht zu in der Erkenntnis und in der Liebe untereinander? Und wenn wir diesen Punkt ernst nehmen, dann gibt es eine Möglichkeit zu sagen, das mag der Grund sein. Eine Frage möchte ich euch noch stellen. Und ich weiß, ich bewege mich hier auf dünnem Eis. 100%, 120%. Ist die Gemeinde Neumarkt eine charismatische Gemeinde? Was meint ihr? Naja, das habe ich jetzt nicht gefragt. Es geht mir darum, ist die Gemeinde Neumarkt eine charismatische Gemeinde, ja oder nein?
Nein.
Nein. Biblisch ja. Biblisch ja. Was machen wir denn jetzt? Wir haben ein Problem. Aber Michaela, du sagst, wir sollten charismatisch definieren. Wir hatten es im Missionsbericht heute auch gehabt. Und es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Begriffsbestimmung, Wort, Bedeutung von charismatisch. Das Neue Testament springt im Singular von Charisma und im Plural von Charismata. Im Griechischen heißt Charisma, ist vom Wort Gnade abgeleitet und im griechischen Wort für Freude, Chara, ist auch verwandt. Geistliche Gaben sind also Gnadengaben, Geschenke, Wohltaten Gottes, die den Gliedern Freude am Dienst für Jesus und seine Gemeinde bereiten sollten. Und ich behaupte, dass genau wie wir Nahrung und Luft und Wasser und Sonnenlicht und Bewegung brauchen, diese geistlichen Gaben unverzichtbar sind, in der Verbindung mit unserem Heiland und Herrn Jesus Christus für unser geistliches Leben und für das, was wir als Gemeinde tun oder was wir nicht tun. Diese geistlichen Gaben sind unverzichtbar für eine Gemeinde. Jesus und die geistlichen Gaben sind das Lebenserhaltungssystem einer Gemeinde. Und nur dadurch kann sie ihren Dienst tun. Und wenn wir jetzt fragen und uns anklagen und sagen, schon wieder mal, warum wachsen wir nicht? Warum haben wir nicht das, was Gott uns eigentlich zugerechnet hat? Die nächste Frage, ist die Gemeinde Neumarkt eine charismatische Gemeinde? Missverständnisse. Es gibt Missverständnisse in Bezug auf dieses Charisma. Geistesgaben erzeugt bei Menschen, bei einigen von euch vielleicht, ein ungutes Gefühl. Unklarheit, Unsicherheit, Missverständnisse. Viele sehen in geistlichen Gaben oder in charismatischen Gaben zweifelhafte Zeichen, Wunder, berechtigt, dass wir da Zweifel haben. Und man verbindet diese geistlichen Gaben mit Ekstase und mit Krafteinwirkungen, die Menschen verwandeln. Man braucht nur in amerikanisches Evangelisationsprogramm schauen, wie Menschen durch charismatische Prediger in Situationen gebracht werden, wo Menschen nicht mehr bei Verstand sind, sondern sich nur dem Gefühl hingeben. Auf der anderen Seite reduzieren meistens charismatische Gruppen ihr Charisma auf Reden und Beten in Zungen. Und diese einseitigen Vorstellungen bringen viele in Glaubensnöte. Sie werden unsicher, weil sie diese Erscheinungen in ihrer Gemeinde nicht erleben und fragen, bin ich überhaupt in der richtigen Gemeinde? Weil da passiert doch überhaupt nichts. Auf der anderen Seite hat man Angst, sich konstruktiv mit diesen geistlichen Gaben unter der Führung des Geistes Gottes auseinanderzusetzen. Es besteht auch die Gefahr, wegen angeblich höherer Gaben, die Gläubige empfangen haben, auf andere geringschätzig herabzuschauen. Zu sagen, ich bin Evangelist. Und du, was machst du? Du putzt vielleicht mal die Gemeinde mit deiner Kraft. Wir stehen alle in der Gefahr, diese Gaben, die der Geist Gottes gibt, herabzusetzen und uns herabzuwürdigen. Ich fasse das mal zusammen bisher. Die Gemeinde Neumarkt sollte eigentlich im ursprünglichen Sinn eine charismatische Gemeinde sein, in der alle Geistesgaben, die Gott im Moment für diese Gemeinde braucht, vorhanden sind. Eine zweite These möchte ich aufstellen. Geistliche Gaben sind gegeben, um die Einheit in der Gemeinde zu fördern. Wie ist das zu verstehen? Einen Text möchte ich gerne lesen, und zwar im 1. Korinther Kapitel 12. 1. Korinther Kapitel 12. Und in diesem Kapitel spricht Paulus über auch diese geistlichen Gaben. Und ab Vers 24 heißt es dann, 1. Korinther 12 ab Vers 24. Denn die uns wohl anstehen, die bedürfen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, auf dass nicht eine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder füreinander gleich sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied wird herrlich gehalten, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber der Leib Christi, und ihr seid die Glieder, ein jeglicher nach seinem Teil. Wenn ich das so lese, dann möchte ich einen Umkehrschluss bilden und euch fragen, ob dieser Umkehrschluss legitim ist. Wo es in der Gemeinde zu Spaltungen und Auseinanderleben kommt, liegt ein Missverhältnis der geistlichen Gaben und ihrer Auswirkungen vor. Ist es ein legitimer Umkehrschluss oder nicht? Ich frage euch, ihr müsst es prüfen. Aufgrund dieses Textes sagt, wenn Spaltungen und Auseinanderleben in der Gemeinde vorhanden sind, liegt ein Missverhältnis zwischen geistlichen Gaben und ihrer Auswirkung vor. Prüft es nach und korrigiert mich, wenn es nicht so ist.
Naja, ich meine, das heißt ja auch in Epheser 4, da heißt es in Epheser 4, Vers 13, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum vollkommenen Mannesreife, zur maßgevollen Größe des Christus. Also es ist jetzt sehr, sehr ausgreifend formuliert, aber das bedeutet, ja eigentlich auch Einheit in der Gemeinde. Und später schreibt dann Paulus, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen und einstücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus verbringt der ganze Leib, über den wir ja gerade gesprochen haben, und verbunden durch alle Gelenke, die einander handreichend tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes, zur Auferbauung seiner selbst in Liebe.
Mir ist es einfach wichtig, mal Kontrapunkte zu setzen, um darüber nachzudenken, was eigentlich mit den geistlichen Gaben wirklich auf sich hat. Gaben des Geistes sind also zur allgemeinen Nutzung da. Sie wurden gegeben, um sich gegenseitig zu ermutigen, zu befähigen, gemeinsam Christus zu dienen, durch die Einheit im Geist, wie es heißt. Gegenseitig ermutigen. Wann seid ihr denn das letzte Mal ermutigt worden? Wann habt ihr denn das letzte Mal jemanden ermutigt, der es unbedingt notwendig hatte? Kann es sein, dass ihr heute und jetzt eine Ermutigung braucht? Wir denken, wir stehen alleine in der Gemeinde mit unseren Problemen. Vor 3 Wochen hatte ich eine Begegnung in unserer Gemeinde mit einem Bruder, den ich jahrelang nicht gesehen habe. Er ist nicht Glied in dieser Gemeinde, sondern er ist in einer anderen Gemeinde, 300 Kilometer weg von Nürnberg. Und er kam zu mir am Freitagabend und sagte, wie geht's dir? Und ich habe ihm gesagt, ich bin zurzeit in einer persönlichen Prozessoptimierung. Ich bin in der Wüste und wandere von Oase zu Oase. Im beruflichen Bereich, im Bereich in der Gemeinde und auch im privaten Bereich. Und er sagt, in der Krise liegt die Lösung. Habe ich absolut nicht verstanden. Ich habe ihn mit großen Augen angesehen und wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Dann ist er gegangen. Am Sabbat kommt er zu mir und sagt, ich muss unbedingt mit dir sprechen. Ich bin ins Auto eingestiegen. Und dann hat Gott mir aufs Herz gelegt, das, was du hier gesagt hast zu diesem Bruder, das kann er nicht begreifen. Geh zu ihm hin und ich lege dir aufs Herz, du solltest mit ihm beten und nicht nur heute, sondern für eine gewisse Zeit. Und er hat mir das gesagt und es hat mich wirklich berührt. Es hat mich wirklich berührt, wie Gott Menschen führen kann, wenn man offen ist und auch bekennt, dass es Schwierigkeiten im Leben gibt. Die Konsequenz davon, ich habe das auch in der Predigt letztes Mal erwähnt, also bei uns erwähnt, der hat private Probleme. Was ist denn mit seiner Frau und ihm los? Das bedeutet also, man sollte schon definieren, um was es dann geht. Aber man hört nur das, was man hören will. Aber ich bin froh und dankbar, dass wir oder dass ihr auch eine Gemeinde seid, die euch gegenseitig ermutigt und im Gebet und im Dank vor Gott kommt, um diese Einheit im Glauben und in der Gemeinde oder im Leib einfach auch zu erleben. Geistliche Gaben sind gegeben, um die Einheit der Gemeinde zu fördern. Und jetzt kommen wir zu diesem Epheser-Text, Kapitel 4, ab Vers 1. Da heißt es, so ermahne ich euch nun, ich Gefangene im Herrn, dass ihr wandelt, wie es sich gebührt, eure Berufung, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld und vertraget eine den anderen in Liebe. Und seid fleißig zu halten die Einheit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einerlei Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch allen, in allen. Ein jeglicher aber unter euch ist gegeben die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi. Paulus findet hier ganz deutliche Worte. Einheit im Glauben. Und dieses Kapitel 4, wenn wir es weiterlesen, geht es ja auch um geistliche Gaben und Dienste. Jesus bezieht sich auch auf diese Einheit im Glauben und in der Gabe in einem Gleichnis, was wir in Matthäus Kapitel 25 hören. Und die Rebecca ist so freundlich, uns diesen Text vorzulesen. Matthäus Kapitel 25, ab Vers 14.
Von den vertrauten Zentnern. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Lande ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2 und dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. Zugleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat hinzu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hin zu deines Herrn Freude. Da trat auch hinzu, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hin zu deines Herrn Freude. Da trat auch hinzu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe da, hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen. Und wenn ich gekommen wäre, hättest du das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihm dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützigen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähnen klappern.
Dankeschön. Was macht ihr mit diesem Gleichnis? Es gibt Passagen, die sehr hart und brutal sind. Du böser und fauler Knecht, werft ihn hinaus in die Finsternis. Jesus berichtet hier von 3 Menschen. Und jeder bekommt von seinem Herrn etwas anvertraut. Der eine 5, der andere 2 und der andere 1. Es gibt Übersetzungen, da heißt es Zentner, Talente oder Gaben. Und ich benutze das Wort Gaben. Im Griechischen heißt das Wort Talent. Der Herr kommt also nach langer Zeit wieder und will Rechenschaft haben von dem, was diese 3 Männer bekommen haben. Die viel haben, die können viel vorweisen. Aber was macht der, der nur eine Gabe empfangen hat? Er versucht in einer Rede, sich zu rechtfertigen, sich zu verteidigen warum er nur eine Gabe zurückgeben kann. Und er sagt, ich habe Angst vor dir gehabt. Ihm wenigstens die Gabe zurückzugeben, die er bekommen hat, das war das Ziel des Mannes. Und dafür wird er noch bestraft. Dieses Gleichnis klingt hart und brutal. Aber nur so scheint er den Menschen, also Jesus, den Menschen durch dieses Gleichnis aufzurütteln. Sie hatten Angst, weil es ein ungerechter Herr war. Und darum haben sie diese Gaben vergraben. Jesus erzählt dieses Gleichnis nicht, um uns Angst zu machen. Das ist ganz wichtig. Sondern der Sinn des Gleichnisses ist, er möchte Menschen dahin führen, ihr Leben oder ihr geistliches Leben zu überdenken, um eine Entscheidung zu treffen für ihn, für den Herrn, für Jesus und den Dienst für ihn. Er konnte sie zurückgeben, ergeben, diese einzelne Gabe. Aber damit hat er sich selber vergraben. Und es wird deutlich in diesem Gleichnis, es geht nicht um andere, wie viele Gaben die anderen haben, sondern es geht darum, was du bekommen hast. Es geht um dich. Hast du die eine Gabe erhalten? Was machst du damit? Was machst du mit dieser Gabe, die Gott dir geschenkt hat? Der seine Gabe vergraben hat, der vergräbt das Geschenk, das Gott ihm gegeben hat und sich selber. Jesus hat dieses Gleichnis erzählt, um Menschen erneut zu sich zu ziehen und zu zeigen, ich habe eine Aufgabe für dich in dieser Gemeinde. Und ich werde dich dazu befähigen, weil ich dich berufen habe. Eine Königin, die in ihrem Schloss wohnt, liebt es, ab und zu mal ohne Begleitung spazieren zu gehen. Und sie entfernt sich weit von ihrem Schloss und es kommen dunkle Wolken auf und es beginnt zu regnen. Und diese Königin klopft an ein Bauernhaus und die Bäuerin macht auf und sie erkennt die Königin nicht und sie bittet um einen Regenschirm. Und die Bäuerin sagt, ich habe zwei Schirme, einen guten und einen, der hat schon ein paar Löcher drin. Ich kenne die Frau nicht. Warum soll ich ihr den guten geben? Ich gebe ihr den mit den Löchern. Und die Königin in spe bedankt sich und geht. Am nächsten Tag klopft es an der Tür von der Bäuerin und es steht ein Mann in feinen Anzug draußen, hat ein längliches Paket und sagt, vielen Dank von unserer Königin soll ich ausrichten. Sie bedankt sich für diesen Regenschirm. Die Bäuerin ist wie vom Schlag gerührt, sprachlos und dann bricht sie in Tränen aus und sagt, wenn ich gewusst hätte, dass das die Königin gewesen wäre, hätte ich ihr meinen besten Schirm gegeben. Fazit. Christus, der König des Universums, steht vor deiner Tür und bittet uns und dich, ihm das zu geben, was er dir vor langer Zeit geschenkt hat an geistlichen Gaben. Was werden wir ihm geben? Der Dienst für Gott kommt aus einem erfüllten und persönlichen Beziehung mit unserem Heiland und Herrn Jesus Christus. Und wenn ich diese Beziehung habe, dann wird der Geist Gottes dir das geben, was deine Gemeinde zum Wohl braucht. Gott beschenkt dich. damit du im praktischen Dienst für ihn alles geben kannst. Was für einen Schatz hat Jesus dir anvertraut? Diese Frage möchte ich uns allen weitergeben, hauptsächlich mir. Was hat Gott dir und mir für Gaben gegeben, um ihn zu verherrlichen, um Menschen zu ihm zu führen, um Menschen wohlbehalten in der Gemeinde zu pflegen, sie an die Hand zu nehmen, bildlich gesehen, um sie auf den Weg mitzunehmen? Gott möge uns wirklich Erkenntnis schenken und der Heilige Geist uns zeigen, welche Gnadengaben wir bekommen haben oder welche wir noch entwickeln sollen. Und ich bin froh und dankbar, dass dieser Geist, der damals vor 2000 Jahren diese Gaben ausgesetzt hat, auch heute noch Gaben gibt zum Wohl der Gemeinde. Amen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du ein geduldiger, gütiger Gott bist, der Acht auf seine Kinder hat. Danke, dass du uns frei machst von dem, was uns belastet. Jesus Christus, du bist in die Welt gekommen, um zu befreien, um zu erleben, was es bedeutet, frei zu sein von dem, was uns knechtet. Danke, lieber Heiland, dass du uns Mut und Hoffnung gibst, den Weg mit dir zu gehen. Es ist nicht immer einfach und Gemeinden stoßen oft an ihre Grenzen und an ihre Möglichkeiten. Aber du befähigst durch den Heiligen Geist Menschen im Dienst für dich bereit zu sein, um das einzubringen, was die Gemeinde hier auch in Neumarkt braucht. Lass uns nicht traurig sein über Dinge, die noch nicht so laufen, wie sie eigentlich laufen sollten, sondern lass uns daran bemüht sein, eine engere Beziehung zu dir zu haben und zu fragen, Herr, was möchtest du, was ich tue? Dass du uns Kraft für diesen Dienst schenkst, dass nicht alles auf einzelnen Schultern liegt, sondern dass wir als Gemeinde auch miteinander tragen können. Dass wir uns ermutigen gegenseitig und dass wir froh und dankbar sind, dass du uns befreist. Danke für die vielen Zeugnisse, die in der Woche Zeugnis geben von deiner Liebe und deiner Güte. Danke für die Menschen, die jeden Sabbat hier in diese Gemeinde kommen, um dein Wort zu hören, um sich einzubringen, um dir zu dienen. Danke, Herr, für die vielen Stunden, die auch unter der Woche für dich eingesetzt werden. Danke, Herr, dass du es segnest und dass wir Frucht erleben dürfen, wenn wir sie nicht gleich sehen, aber es wird so sein. Danke für die vielen Menschen, die im Himmel sagen werden, durch diese Gemeinde oder durch diesen Schwester und Bruder habe ich erkannt, wer du bist, lieber Heiland. Danke für alles, was wir erleben dürfen. Und wir loben und preisen dich für die Güte, für deine Gaben und deinen Segen. Amen.